bis zu 7 Mal im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ein Mensch in einem anderen Menschen sündigt, dann verzeiht man das erste Mal. Auch beim zweiten Mal verzeiht man, beim dritten Mal verzeiht man, aber beim vierten Mal verzeiht man nicht. Das, liebe Christen, ist nicht die christliche Ethik, sondern die Ethik des rabbinischen Talmuds. Der Barmherzigkeit Gottes kann keine Grenze gesetzt werden. Die Kinder, die wahren Kinder Gottes, die müssen so sein wie der himmlische Vater, der im Verzeihen keine Grenzen kennt, der natürlich gewisse Bedingungen aufstellt. Nicht, wenn man jemanden beleidigt hat, dann kann man nur basierend auf die Bedingungen des Beleidigten Vergebung erhalten, nicht basierend auf meiner eigenen. Das heutige Gleichnis dient zur Illustration der Antwort des Herrn auf die Frage Petri. Herr, wenn mich ein Bruder beleidigt hat, wie oft muss ich ihm verzeihen? Bis zu 7 Mal? Bis zu 70 mal 7 Mal, antwortet der Heiland. Nicht? Die Juden sind nicht die einzigen, die die höchsten moralischen Verpflichtungen der Religion numerisch erfassen wollen. Heiland hat uns nicht gesagt, wir sollen 490 Mal verzeihen. Das ist eine unbestimmte Nummer, um zu sagen, dass man immer verzeihen muss. Aber warum eigentlich? Warum soll man immer bereit sein, dem anderen, dem reuigen Menschen, dem zerknirschten Sünder zu verzeihen? Die Antwort, liebe Gläubige, ist ganz einfach. Das Prinzip, die Ursache des Verzeihens ist die Liebe. Die Liebe kennt keine Grenzen. Nicht? Und so müssen wir verzeihen, wie wir lieben sollen, ohne Maß. Ohne Maß verzeihen. Das heißt aber nicht bedingungslos verzeihen. Der liebe Gott verzeiht auch nicht bedingungslos. Verzeihen heißt nicht zu tun, als wäre nichts gewesen. Verzeihen heißt nicht, sich dem anderen als Fußabtreter auszuliefern. Das ist nicht Verzeihen. Verzeihen nimmt man auch den anderen ernst. Man nimmt auch ernst, was er tun kann oder was er leiden muss, aufgrund der Situation, die er verursacht hat, oder zu seinem eigenen Vorteil. Nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel her. Einen großen Sünder, beziehungsweise einen großen Heiligen zuerst und dann wieder einen Heiligen. König David. Ein Ehebrecher und Mörderer. Nicht? Das ist hinabgefallen in den tiefsten Abgrund des menschlichen Abstaums und der Ungerechtigkeit. Hat unschuldiges Blut vergossen. Nicht? Hat die Ehegelübde seines Nächsten nicht respektiert. Aber damit chauffiert er sich über soziale Ungerechtigkeiten. Nicht? Der Prophet kommt zu ihm und erzählt ihm eine Geschichte. Und er echauffiert sich über das eine Lamm, das dem Armen genommen wird vom Reichen, der so viele Lämmer hat, und sagt er, dieser Mensch soll des Todes sterben. Und Nathan antwortet, du bist der Mensch, Und Nathan hat nicht nur den Tod des Urias verursacht. Er hat nicht nur den Tod Gottes verursacht in seinem Herzen und im Herzen seiner Konkubine, die später zu seiner Frau wurde, sondern er hat auch verursacht die Strafe Gottes. Und er konnte weinen und büßen und fasten und beten und winseln. Aber der Prophet sagte, dein Sohn wird sterben. Und der Sohn starb, obwohl Gott vergeben hat. Es wird uns besonders schwer mit dem Verzeihen, weil es uns an der Liebe fehlt, deswegen. Nicht diese Liebe, die wir im lieben Gott anbeten und bewundern und die wir auch immer wieder so schön ausgedrückt sehen in der bedingungslosen, hingebungsvollen, opferbereiten Liebe der christlichen Mutter. Ein großes Geheimnis, nicht die Mutter, die so liebt, wie der liebe Gott. Gehen wir einfach zwei Beweggründe an hier. Erstens, aus aufrichtigem Realismus wollen wir verzeihen. Stellen wir doch einfach mal diese Beleidigung, die uns jeder Mensch angetan hat, jener Beleidigung gegenüber, die wir dem lieben Gott angetan haben. Und bedenken wir dabei, nicht, wie es heißt in der Theologie, dass die Beleidigung im Beleidigten ist. Das heißt, die Größe der Beleidigung hängt nicht vom Beleidiger ab, sondern vom Beleidigten. Genauso wie es umgekehrt eben so ist, dass die Ehre im Ehrenden ist und nicht im Geehrten. Das heißt, je größer, je höher eben der Ehrende steht, desto größer ist die Ehre, die man empfängt. Umgekehrt, je größer, je würdiger, je erhabener die beleidigte Person ist, desto größer ist die Beleidigung. Nun ist es aber so, dass wenn wir vorsätzlich und absichtlich Gott beleidigen, ein unendliches Wesen beleidigt haben. Wir aber sind nicht unendlich. Das heißt, in gewisser Weise, wer uns beleidigt, hat nichts Unendliches verbrochen. Wir aber schon. Und was tut der liebe Gott, wenn wir es wahrhaft bereuen? Nicht, wenn wir uns dem Beichtsakrament nahe, reuevoll, was tut er? Ohne mit der Wimper zu zucken, verzeiht er. Egal wie oft wir das schon getan haben und gebeichtet haben. Nicht, wie er es auch hier sagt, im Gleichnis, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir nachgelassen. Und der zweite Beweggrund zur Barmherzigkeit mit dem Nächsten, das ist die Klugheit. Zu Recht sagen wir immer wieder, die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Aber wir können der Barmherzigkeit Gottes einen Riegel vorschieben, indem wir unsere eigene Verzeihung dem Bruder verweigern. Und wem es schwerfällt zu verzeihen, der soll einfach auf den Gekreuzigten schauen und sehen, wie er all sein Blut für ihn vergossen hat. So viel hat es den Herrn gekostet, uns immer wieder zu verzeihen. Bis zum letzten Tröpflein seines Herzblutes. Und damit war nicht genug, dass er verziehen hat, sondern er bittet auch den himmlischen Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein solcher, der nicht verzeihen will, der bedenkt, wenn er täglich das Vaterunser bittet, dann ruft er nicht die Verzeihung auf seine Sünden herab, sondern die Rache Gottes. Wer nicht verzeiht und das Vaterunser betet, verflucht sich selbst. Der Heiland sagt es ja, wenn ihr nicht von Herzen euren Brüdern verzeiht, seid, dann wird mein himmlischer Vater das Gleiche mit euch verfahren. Nicht, wenn ich die Barmherzigkeit beiseite lasse und die volle Gerechtigkeit will, meine Auffassung von Gerechtigkeit sowieso, dann tut der liebe Gott das Gleiche. Dann gibt er der Gerechtigkeit den Vorsitz. Es war keine oberflächliche, nebensächliche Beleidigung eines überempfindlichen Egos wie das unsere, das die Mutter Gottes von uns erfahren durfte. Die Seele ihrer Seele, ihr eigenes Fleisch und Blut, ihren Gott, ihren Sohn, ihren Seelenbräutigam haben wir ihr durch die Sünde aus der Seele gerissen. Weil wir uns geweigert haben, die Liebe Gott zu lieben, deswegen musste ihre Liebe sterben. Und ihre Seele vom Schwert durchbohrt, wurde wie ein Meer der Bitterkeit und der Traurigkeit. Und was wäre natürlicher gewesen, zumindest für uns, als die ganze Welt zu verfluchen, als die Strafen Gottes auf uns Undankbare herabzurufen. Aber was hat sie getan stattdessen? Und sie tut es immer noch. Die Welt überflutet mit ihrer barmherzigen Liebe. Nicht wie jede Mutter ist sie eher bereit, uns zu verzeihen, als wir bereit sind, die Verzeihung zu suchen und unseren Fehler doch gefälligst zuzugeben. Und wenn eine gute Mutter nicht mit ihrem wahrhaft sehenden und liebenden Herzen hat sie nicht nur Barmherzigkeit mit dem Sünder, sondern auch mit dem verblendeten Menschen. Auf wie viele Menschen trifft es zu, gegen die wir einen Groll haben? Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn sie doch wirklich die Realität sehen könnten, würden sie dann so reden oder handeln? Doch wahrscheinlich nicht. Die Sünden der Bosheit sind doch nicht so häufig, dass man einfach das Böse um das Böse willen tut, man ist verblendet durch die Scheinbilder. Liebe Gläubige, haben wir doch auch Mitleid mit den Verblendeten. Dieses ärgerlich und traurig, nicht was manchmal Menschen uns antun können. Aber das Übel, das wir uns zufügen, ist, wie gesagt, nicht in Proportion zu den Verbrechen, die wir an der Majestät Gottes vielleicht auch immer wieder begangen haben. Haben wir Mitleid mit den Blinden, die andere Blinde führen. Und lassen wir doch wie die Mutter Gottes diese Erlöserliebe, diese Barmherzigkeit durch uns durchfließen, aus uns selbst haben wir die Kraft nicht zu diesem Verzeihen. Aber alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Alles können wir in dem, der in uns lebt, der unser Herz, unsere Seelen erschaffen hat und der sie genauso verwandeln kann, wie er Brot und Wein täglich auf dem Opferaltar in sein kostbar Fleisch und Blut verwandelt. Und dann, liebe Gläubige, liebe Christen, können wir die süße Qual und große Süßigkeit dieser unendlichen, dieser unbegrenzten Erlöserliebe in unserem eigenen Herzen verkosten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.